Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wo bloß anfangen, liebe Leute? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin nur unendlich froh, dass es weitergeht mit Kreisab. Episode 273 steht an. Und bevor wir so richtig durchstarten, muss ich mich bedanken. Das war wirklich unglaublich, wie viele Leute sich gemeldet haben und mir Nachrichten geschickt haben aufgrund meiner Corona-Infektion bzw. Erkrankung. Ich war ja auch ein paar Tage leider im Krankenhaus und das war nicht allzu schön. Kann nur alle darauf verweisen, sich an die Abstandsregeln zu halten, genau aufzupassen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei allen, die sich gemeldet haben für die Genesungswünsche und die netten Nachrichten. Mir geht es wieder einigermaßen gut. Ich durfte vor ein paar Tagen auch nach 22 Tagen dann endgültig die Quarantäne verlassen. Das war natürlich großartig und ich war auch sehr froh, dass ich dann endlich mal wieder vor die Tür durfte. Das ist natürlich dann nicht so schön, wenn man 3 Wochen in der eigenen Wohnung eingesperrt ist. Aber es geht weiter mit Handball hier bei Kreisab. Gott sei Dank, nach 4 Wochen Pause. Also, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen unter anderem über den TuS Ferndorf, das tue ich mit Jonas Späth von der Gießener Allgemeinen. Er ist auch für Sport Deutschland TV in der zweiten Handball-Bundesliga als Kommentator unterwegs. Und im Interview der Woche begrüße ich Roch Filliot, das ist der Abwehrchef von HBC Nantes. Das ist der französische Erstligist, der im Viertelfinale der Champions League steht. Ein bisschen überraschend, aber durchaus verdient. Und mit ihm spreche ich über viele interessante Themen. Es war sehr lustig und sehr sympathisch. Also ein ganz, ganz toller, netter Spieler, wie ich finde. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Zunächst begrüße ich aber von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen den Kollegen Björn Mahr. Hallo Björn.
Hallo Sascha.
Wir sprechen über die MT-Melsungen und ja, also 9. Platz. Okay, das kann ja in so einer Corona-Saison mal passieren, weil die Tabelle ist ein bisschen verzerrt. Aber gucken wir auf die Punkte. 25 zu 23 Zähler, das ist nicht das, was man sich in Hessen vorgestellt hat in Kassel.
Nein, das ist definitiv nicht das, was man sich erhofft oder gewünscht hatte für diese Saison. Also da wollte man doch schon einige Schritte weiter sein. Das Problem sind natürlich, dass du, wenn du zu Hause Spiele gegen Balingen, gegen Coburg verlierst oder so, diese Punkte fehlen dir natürlich auch, ne? Und das zweite große Problem sind natürlich die Niederlagen gegen die Topclubs. Also, dass man gegen Berlin, Rhein-Neckar Löwen, Magdeburg, Flensburg, Kiel alles verliert. Also bisher zumindest, das ist natürlich also sehr erschreckend für das Niveau der MT.
Es war ja nun in der Vergangenheit immer schon so, dass die MT regelmäßig mal Spiele verloren hat gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Ich erinnere mich in der vergangenen Saison, glaube ich, oder in der davor kann es nicht gewesen sein, an eine Pleite in Balingen. Ich erinnere mich an eine Niederlage oder mehrere am Stück gegen den TVB Stuttgart, der ja eigentlich auch eine Mannschaft ist, die regelmäßig gegen den Abstieg spielt. Aber erkläre mir, warum man nicht mehr in der Lage ist, auch mal ein Top-Team zu schlagen. Denn das war eigentlich immer anders. Normalerweise gelang da mal hier ein Sieg, mal da ein Sieg.
Also das ist eigentlich, wenn man jetzt mal sich die Spiele der letzten Wochen ansieht, speziell gegen die Top-Clubs, in der entscheidenden Phase klappt bei der MT nicht das, was man da erwarten muss. Also Melsung hat jetzt auch nicht den Entscheidungsspieler, der dann das Heft in die Hand nimmt und die MT zum Sieg führt. Das ist also auf jeden Fall ein Makel, den diese Mannschaft jetzt mit sich trägt, weil sie kämpft sich ja immer wieder ran und hat auch die Chance, vielleicht mal dann wieder in Führung zu gehen. Aber sie schafft es dann nicht, solche Spiele dann zu ihren Gunsten zu entscheiden. Und das ist halt so dieser Unterschied. Und wenn du auf dem Niveau halt in der entscheidenden Phase dann 3, 4 Fehler machst, dann nutzt das jeder Gegner natürlich sofort aus. Und solche Spitzenmannschaften wie Kiel, Flensburg, die sind das ja aus der Champions League natürlich auch gewohnt, in solchen Momenten dann hellwach zu sein.
Das ist sehr interessant, wenn wir uns auf den Spielplan mal fokussieren. Zuletzt gespielt gegen Flensburg, davor Kiel, davor Magdeburg. Dann gab es ein Spiel zu Hause gegen TuS Essen, das hat man gewonnen. Aber davor auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren. Also insbesondere diese Serie jetzt zuletzt in Magdeburg, zu Hause gegen Kiel, zu Hause gegen Flensburg. Es ist ja nicht so, dass die MT die Hucke voll bekommen hat. Sie waren in allen Spielen eigentlich in der Partie. Das finde ich auch sehr bemerkenswert.
Ja, sie haben sich vor allem in der zweiten Halbzeit. Immer waren sie, sage ich mal, bis zur 40., 50. Minute waren sie immer noch dicht dran und haben sich ja auch nie irgendwie aufgegeben. Aber bei der Melsunger Mannschaft, und das ist jetzt auch schon so ein Problem, was man seit Wochen halt spürt, es fehlt die Leichtigkeit, die Lockerheit. Also die Mannschaft ist einfach nicht in der Lage, dann so eine Situation dann mal entspannt oder so mal runterzuspielen. Das ist dann oftmals vielleicht verkrampft. Also es ist halt überhaupt oftmals so, dass die MT Handball arbeitet und nicht spielt. Und das ist natürlich schon also sehr, sehr ernüchternd, auch gerade für die Fans, die das an den Fernsehgeräten verfolgen, diese Spiele.
Ist Julius Kühn dafür ein Paradebeispiel, dass die MT gerade ein bisschen verkopft ist?
Ja, also zumindest tut er sich gerade in diesen Spielen halt sehr, sehr schwer. Natürlich wird viel erwartet und er will dann natürlich auch Verantwortung übernehmen, aber wenn er natürlich dann aus Positionen dann letztlich wirft, die jetzt für seine Qualität jetzt nicht gut sind, dann ist es halt schwierig. Er braucht halt diesen Anlauf oder so, dann ist er ja kaum aufzuhalten. Aber wenn er natürlich dann am Ende so auf 8-9 Metern verteidigt wird, dass er dann nach rechts gehen muss und dann von da aus werfen muss, dann tut er sich ungemein schwer und die gegnerischen Torhüter sind dann auch gut in der Lage, seine Bälle zu halten.
Erstaunlich ist ja trotzdem, dass er der beste Feldtorschütze der Liga ist, aber das ist ein anderes Thema. Was ist eigentlich, weil du eben gesagt hast, es fehlt so einer, der das Spiel lenkt, mit dem Lasse Mikkelsen passiert, der vor 2 Jahren überragend gespielt hat?
Ja, das ist tatsächlich ein Trauerspiel, wenn man das mal so formulieren darf. Also Lasse Mikkelsen hat beim Trainer einen schlechten Stand, ne? Also wir wissen halt auch nicht genau, wie sich das entwickelt hat, weil es gab vor dem Beginn der Bundesliga-Saison gab es ja die Europapokalspiele gegen Silkeborg. Und da war er noch der Mann, hat da auch also absolut überzeugende Leistungen gezeigt. Und dann wurde aber immer mehr im Zuge der Umstellung des Spiels bei der MT, also es geht mehr um 1-1-Situationen, war er immer mehr außen vor und hatte dann kaum noch Spielzeit. Und irgendwann fehlt ihm natürlich auch das Selbstvertrauen. Ja, und jetzt ist mittlerweile dieser Punkt erreicht, wo man ihn natürlich versucht, irgendwie wieder ranzubringen. Die Mannschaft versucht ihm ja auch auf dem Spielfeld da die Unterstützung zu geben. Aber er ist nicht in der Lage, sich da so einzubringen jetzt aktuell, dass er der Mannschaft helfen kann. Und gerade er wäre natürlich schon ein Spieler, der bei diesem dünnen Rückraum, den die MT ja insgesamt hat, schon den einen oder anderen Akzent setzen könnte, den die MT jetzt eigentlich braucht.
Erkläre mir bitte und allen, die zuhören, wie läuft das eigentlich im Tor ab? Ist Silvio Heinevetter bislang eine Verstärkung oder nicht?
Also als Typ auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Sportlich sind beide Torhüter jetzt natürlich nicht das, was man sich von ihnen bisher erhofft hat. Also sie machen punktuell auch immer mal ganz gute Spiele, aber sie machen eben auch nicht einmal den Unterschied. Man müsste halt auch mal einen Torhüter haben, der in einem Spiel dann 15, 16, 17 Bälle hält. Und das schafft halt keiner von beiden. Sie kommen dann zusammen mal auf 10, 12, 13 gehaltene Bälle. Das ist ganz okay, aber es ist halt auf dem Niveau immer noch zu wenig.
Also auch zwischen den Pfosten funktioniert nicht alles bei der MT Melsung. Und wir kommen zu den Personalien, denn da gibt es etliche zu diskutieren. Mögliche Abgänge, einige Neuzugänge, potenzielle Neuzugänge. Wann kommen diese Neuzugänge? Wir beginnen mit André Gomez, das ist ein richtiger Coup.
Ja, auf jeden Fall, weil man ja auch weiß, wie viele Bundesligisten ein großes Interesse daran hatten, den Portugiesen zu verpflichten. Und natürlich, er passt optimal in das Spielsystem von Gudmundur Gudmundsson, weil er halt sehr stark im 1 gegen 1 ist. Er ist ganz schwer zu verteidigen. Das ist ja das, was auch Gudmundur Gudmundsson mit dieser Mannschaft eigentlich spielen möchte.
Passt das zusammen mit Julius Kühn deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall sind sie auf der Position deutlich schwerer auszurechnen. Das kann man ja schon mal festhalten. Inwieweit er sich schnell in der Liga zurechtfindet, das muss man ja sehen. Der kommt aus einer anderen Liga und bis er dann gleich hier in der Bundesliga Fuß gefasst hat, da wird es ja sowieso erst noch ein bisschen dauern. Die spannende Frage wird ja auch sein, ob die MT überhaupt so schnell sich jetzt stabilisiert, dass er in ein funktionierendes System hineinkommt. Das wird ja eine große Herausforderung für die MT sein, weil wenn es in der MT spielerisch nicht läuft und er kommt dann rein, dann kann er auch keine Wunder bewirken.
Muss man sich dahingehend als Melsungen-Fan Sorgen machen?
Naja, also ich habe immer noch das Final Four Anfang Juni im Blick und jetzt wird natürlich immer wieder geguckt, was passiert Woche von Woche zu Woche, wie entwickelt sich die Mannschaft und die Mannschaft ist im Moment noch nicht so weit, dass man sagen könnte, morgen kann das Final Four beginnen und dann haben wir dann die Chance, einen Titel zu holen. Also dieses Niveau fehlt im Moment und ja, deswegen gibt es da noch einige Fragezeichen aktuell.
Es ist natürlich so, dass der Finalist eventuell dann schon mit dabei ist. Also ich weiß gar nicht, gegen wen spielt die MT nochmal im Halbfinale? Hilf mir da nochmal kurz auf die Sprünge.
gegen die TSV Hannover-Borgdorf, also ein Gegner, mit dem man nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern den man eigentlich auch in so einem Spiel schlagen sollte.
Stimmt, das andere Halbfinale ist ja THW Kiel gegen TBV Lemgo und es wurde ja auch bekannt gegeben, dass der Finalverlierer gegebenenfalls dann international spielt. Das Final Four wurde übrigens ein bisschen vorgezogen, findet jetzt donnerstags und freitags statt. Das ist auch ein bisschen ungewohnt. Also wir hoffen natürlich alle, dass das in der kommenden Saison wieder normal läuft und da es ja auch mit den Impfungen deutlich vorangeht in Deutschland, bin ich da relativ optimistisch. Es ist natürlich so, man könnte dann mit einem Sieg gegen Hannover schon im Europapokal mit dabei sein.
Ja, das sollte man auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf haben. Erstmal geht es natürlich darum, dass man sich jetzt sportlich weiterentwickelt, aber diese Chance, die sich da bietet, die sollte man schon irgendwie nutzen. Und bisher machen die Leistungen jetzt nicht die Hoffnung, dass es jetzt in 4 Wochen oder 5 Wochen, so lange ist es ja noch hin, dann wirklich auf einem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir können jetzt Hannover dann mal schlagen und dann vielleicht auch Kiel in einem möglichen Endspiel dann Paroli bieten.
Ich will ja nichts sagen, Björn, aber besonders optimistisch klingst du nicht.
Nein, weil natürlich die Stimmung nach dem letzten Spiel, speziell gegen Flensburg, war nicht so euphorisch. Ne? Also die Mannschaft hat sich gesteigert, das ist unbestritten und sie kämpft auch. Also man hat ja häufig, du hast ja vorhin auch das Spiel gegen Balingen mal erwähnt, damals, wo Welsung da mit 13 Toren unterlegen war. Solche Spiele hat die MT ja nicht mehr. Also sie lässt sich ja nicht hängen oder so. Also das ist irgendwie so ein bisschen an Leistungsverweigerung grenzt. Das ist nicht mehr der Fall. Aber es ist halt auch zu spüren, dass es innerhalb der Mannschaft halt immer schwierig wird. So, wenn man halt natürlich in jeder entscheidenden Phase das Nachsehen hat, dann ist die Stimmung natürlich auch nicht gerade auf dem Höhepunkt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist natürlich auch relativ normal. Bevor wir dann gleich noch darauf kommen, was für die MT in dieser Saison in der Bundesliga noch drin ist, lass uns zu den Personalien zurückkehren. Elver Örnjonsson kommt von Skjern aus Dänemark für die Spielmacherposition. Was bedeutet das deiner Meinung nach auch für Lasse Mikkelsen?
Ja, also das heißt natürlich, dass Lasse Mikkelsen dann noch weniger zum Einsatz kommen wird, weil Elver Örnjonsson ist genauso wie die jetzige Nummer 1 auf der Spielmacherposition, Domagoj Pavlovic, sind natürlich die Spieler, die mehr so in das Konzept von Gudmundur Gudmundsson reinpassen. Also das heißt 1-1-Situationen schaffen und da ist Mikkelsen halt kein Mann für. Ja, und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass diese beiden Spieler sich diese Arbeit auf der Mitteposition dann teilen.
Gehst du davon aus, dass Mikkelsen in diesem Sommer die MT verlassen wird?
Ja, das ist natürlich eine finanzielle Frage auch. Ne? Also zum einen muss er einen Verein haben, zum anderen muss er aber auch, wird er das entsprechend natürlich auch mit einer Abfindung von der MT dann auch nur machen. Und das ist natürlich schwierig zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt, ob die MT auch bereit ist, dann für ihn auch noch so viel Geld auszugeben oder ob sie ihm dann sagt, okay, dann sitzt er halt bei uns eine Saison mehr oder weniger auf der Bank.
Aber stimmst du mir zu, wenn ich sage, es wäre sinnvoll, wenn man sich trennt?
Also ich bin nach wie vor, also man muss ja als Journalist ein bisschen vorsichtig sein in der Formulierung, aber ich habe jetzt Lasse Mikkelsen seit 2017 oft genug gesehen und habe auch sein Potenzial, seine Qualität oft genug erkannt. Deswegen finde ich es immer noch erschütternd, dass die MT es nicht schafft, ihn in dieses Konzept irgendwie zu integrieren. Deswegen habe ich immer noch Hoffnung, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, Lasse Mikkelsen ist so wertvoll, den müssen wir jetzt stark reden, den brauchen wir. Und dann kommt die MT dann zu dem Ergebnis, dass sie ihn nicht abgeben möchte. Das wäre ja so das, was man sich als Fan wahrscheinlich auch erhofft.
Dann kommen wir zu einem weiteren Neuzugang. Und das Interessante ist, wir beide nehmen ja am Samstagvormittag auf. Heute endete die Sperrfrist für die Meldung, dass Ivan Martinovic von den Recken aus Hannover ab Sommer 2022 das MT-Trikot tragen wird. Hältst du es für wahrscheinlich, dass, wie damals übrigens auch bei Kai Häfner, das ein bisschen vorgezogen wird und man sich schon im Sommer mit ihm verstärkt?
Also die MT hat aktuell mit Kai Häfner und Stefan Salger noch 2 Spieler für die nächste Saison auf dieser Position. Das ist erstmal Fakt. Natürlich hat die MT grundsätzlich ein gesteigertes Interesse daran, Ivan Martinovic früher zu bekommen. Das Problem ist natürlich zum einen, ähnlich wie jetzt bei Mikkelsen, man müsste wahrscheinlich sich von Stefan Salger vorzeitig trennen. Und das wird auch nicht günstig. Von daher hat die MT, glaube ich, jetzt keinen Druck. Sie hat jetzt 2 Spieler für die Position in der nächsten Saison unter Vertrag. Und dann kann es so sein, dass der Martinovic tatsächlich erst 2022 kommt. Also ich halte das jetzt mal nicht für ausgeschlossen. Ja, weil es einfach natürlich auch finanziell dann ein großer Kraftakt wäre, zum einen Stefan Salger entsprechend abzufinden und zum anderen für Ivan Martinovic dann noch eine Ablöse zahlen zu müssen.
Gleiches Problem also wie auf der Rückraum-Mitte-Position beziehungsweise ähnlich gelagert. Ist denn Martinovic ein guter Fang?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja noch jung, hat natürlich noch ein enormes Entwicklungspotenzial, ist jetzt auch kroatischer Nationalspieler. Von daher denke ich schon, dass er der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen kann. Er hat ja natürlich auch noch eine unheimliche Wurfgewalt, ist ein etwas anderer Spielertyp als Kai Häfner und ist natürlich auch ein exzellenter 7-Meter-Schütze, wie man schon in dieser Saison gesehen hat. Da wird es ja spannend dann, wenn man Timo Kastening hat, dann Tobias Reichmann, sofern sein Vertrag dann auch über 2022 hinaus verlängert werden sollte. Dann hätte man ja schon genug Qualität auch auf der Position für die 7-Meter-Schützen.
Ja, das ist in der Tat so, reicht aber, wenn der erste Schütze immer trifft.
Ja.
Gut, dann, wo du eben schon kroatischer Nationalspieler gesagt hast, da gibt es ein Gerücht, David Mandic, links außen von RK Zagreb, wird mit der MT in Verbindung gebracht. Ein Linksaußen, der, soweit ich weiß, auch auf der Halbposition decken kann, der könnte dann irgendwann Michael Allendorf ersetzen.
Ja, das ist vielleicht punktuell oder sagen wir mal zukünftig auf jeden Fall eine Option. Aktuell kann ich mir das schwer vorstellen, weil die MT den Vertrag mit Michael Allendorf verlängert hat und Yves Kunkel ist ja auch auf der Position angesiedelt. Da macht es jetzt, glaube ich, erstmal noch keinen Sinn, da einen Wechsel vorzunehmen. Gerade auf der Linksaußenposition sehe ich eh jetzt nicht den Bedarf, unbedingt da schon was zu tun. Ja, von daher ist das im Moment aus meiner Sicht kein Thema.
Ein Thema ist aber, dass Felix Danner den Verein verlassen wird, in Richtung HSG Wetzlar übrigens. Ich habe ja das Gefühl, dass er von allen Kreisläufern insgesamt in dieser Saison bei der MT der stabilste ist. Warum geht der?
Also, da muss ich dich natürlich insofern korrigieren. Er hat die ersten Wochen und Monate ja kaum eine Rolle gespielt, wurde kaum eingesetzt. Also, Gudmundsson hat ja speziell auf den Neuzugang Arnar Frey-Arnarsson und natürlich auf Marino Maric gesetzt, Entschuldigung. Und Felix Danner ist dann mehr oder weniger so nach und nach in eine wichtige Rolle hineingerückt. Und jetzt, wo immer mal wieder ein Kreisläufer ausgefallen ist, also Arnar Frey-Arnarsson war jetzt mehrere Wochen verletzt. Und dann hat er halt gezeigt, welche Qualität er immer noch hat. Und das ist nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Angriff. Also letzte Saison unter dem Vorgängertrainer Heiko Grimm war es ja auch schon so, dass bei Felix Danner halt noch so seine Rolle als Abwehrspieler gesehen wurde, nicht mehr als Angriffsspieler. Und jetzt zeigt er halt, wie viel Qualität nach wie vor in ihm steckt und dass er halt dieser Mannschaft nach wie vor sehr helfen kann, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und das ist natürlich schon ein Verlust für diese Mannschaft. Die Hoffnung ist halt, so hat es die MT ja auch immer mal wieder so durchblicken lassen, dass man ihn jetzt, wenn er ein Jahr in Wetzlar war, dass man ihn dann zurückholt, vielleicht in einer anderen Funktion dann, um ihm dann halt irgendwie eine Perspektive im MT-Umfeld zu bieten.
Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich muss sagen, Felix Danner überzeugt mich, auch wenn er natürlich zu Saisonbeginn, du hast es richtig gesagt, nicht so viel beziehungsweise eigentlich fast gar keine Einsatzzeit bekommen hat. Zum Abschluss, Björn, gucken wir noch mal ein wenig auf den Spielplan. Jetzt geht's auswärts nach Leipzig. Es geht dann zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Man spielt in dieser Saison auch noch beim BHC definitiv nicht leicht, weil die in einer guten Verfassung sind. In Kiel, in Flensburg, man spielt bei den Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin. Ganz ehrlich, und natürlich ist das auch ein klein wenig provokant, muss man sich Gedanken machen, dass man überhaupt unter den ersten 10 landet?
Also, wir haben jetzt in dieser Woche bei uns auch geschrieben, dass das schlechteste Resultat seit 2012-13 halt droht. Damals ist die Mannschaft Zehnter geworden und wenn man jetzt nicht aufpasst, könnte es halt auf jeden Fall ein zweistelliger Tabellenplatz werden. Man muss natürlich auch sagen, sie hat nach wie vor noch Spiele nachzuholen. Nur wenn man das weiß, dass es Spiele gegen Kiel, Flensburg und den Bergischen HC sind, dann kann man sich nicht sicher sein, dass man diese Spiele auch gewinnt. Von daher ist es durchaus zu befürchten, dass die Mannschaft noch den einen oder anderen Platz eher nach unten geht als nach oben.
Aber, und das ist das Entscheidende, das hast du ja auch gesagt, solche Partien wie damals in Balingen, wo man mit 13 Toren eine richtige Abreibung bekommen hat, die gibt es nicht mehr, zumindest da ist eine Entwicklung zu erkennen bei der MT Melsungen. Und wenn man sich die Neuzugänge anschaut und auch die Spieler, die gehandelt werden, ich glaube, man entwickelt sich da in die richtige Richtung, wobei Ivan Martinovic kann jetzt auch nicht Abwehr spielen, da muss man dann auch sehen, wie man das löst. Aber gut, insgesamt ein spannender Verein, eine spannende Mannschaft. Es ist nach wie vor ein Club, über den man sehr, sehr gerne spricht und ja, ich bedanke mich, Björn, dass du mit dabei gewesen bist. Erste kurze Pause bei der Comeback-Sendung von Kreisab. Gleich geht's weiter. Wir kommen, wie eben angekündigt, von der ersten zur zweiten Handball-Bundesliga. Aber bevor wir uns intensiv mit dem TuS Ferndorf beschäftigen, noch ein paar Informationen. Gleich gibt's ja das Interview der Woche und eine Information, die ich noch nicht hatte, als das aufgezeichnet wurde, ist, dass Kirill Lazarov seinen Vertrag in Nantes um ein weiteres Jahr verlängert hat. Das ist natürlich eine großartige Nachricht für alle Handballfans, aber das war auch Teil des Interviews und deswegen diese Information, damit ihr wisst, Mittlerweile steht fest, Lazarov wird ein weiteres Jahr Handball spielen und das natürlich auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Informationen auch, was die EM-Qualifikation angeht. Die ist eigentlich überhaupt kein Thema in der heutigen Ausgabe und daher nur das, was ihr wirklich wissen müsst, wer sich qualifiziert hat, natürlich die üblichen Verdächtigen. Es gibt ja nur zwei Änderungen im Vergleich zur letzten Europameisterschaft. Rausgefallen sind die Schweiz, denen nur ein Tor gefehlt hat, um sich zu qualifizieren, hätten das Spiel, was sie gestern absolviert haben, unentschieden spielen müssen, haben mit einem Tor verloren, sonst wären sie wie gesagt dabei gewesen. Und auch nicht dabei Lettland, die haben ja damals in der deutschen Gruppe gespielt, zusammen mit den Niederlanden und Spanien. Ihr erinnert euch sicher, die Vorrundengruppe in Trondheim, die sind auch nicht mit dabei. Dafür zum ersten Mal seit Ewigkeiten Litauen hat sich qualifiziert für die Europameisterschaft 2022 und die Slowakei als einer von zwei Gastgebern zusammen mit Ungarn. Das stand aber natürlich schon länger fest. Was aber sehr bemerkenswert ist, bis auf den Kosovo haben sich alle Mannschaften vom Balkan qualifiziert. Das ist wirklich sensationell. Also wenn davon einige in einer Gruppe landen, dann haben wir da natürlich eine fantastische Stimmung und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich bin da ein bisschen egoistisch. Ich hoffe, davon landen sehr viele in Bratislava, denn da gibt es zwei Vorrundengruppen und die deutsche Mannschaft wird dort auch spielen. Aber kommen wir zum Thema, was eigentlich angekündigt war. Der TuS Ferndorf. Ich begrüße recht herzlich von der Gießener Allgemeinen Jonas Späth. Hallo Jonas.
Hallo, grüß dich.
Ja, der TuS Ferndorf, jetzt werden sich einige fragen, warum sprechen wir ausgerechnet über diesen Verein? Aber es gibt natürlich einen ganz speziellen Grund und das ist der Grund Corona, über den wir leider hier häufiger schon sprechen mussten. Es ist so gewesen, dass die Mannschaft bis zu 7 Spiele Rückstand hatte auf andere Vereine in der zweiten Handball-Bundesliga. Was sind die Hintergründe dafür?
Ja, der Haupthintergrund ist, dass die Mannschaft 3-mal sich in Quarantäne befand und insbesondere die letzte Quarantäne enorm an Verzug gebracht hat in der Terminplanung. Also weil einfach die Mannschaft 6 Wochen komplett raus war und das den ganzen Spielplan, zumindest des TuS Ferndorf, aber auch der einzelnen Mannschaften, die als Gegner betroffen waren, ziemlich auseinandergezogen hat.
6 Wochen ist natürlich happig. Das heißt, es haben sich immer wieder andere Spieler infiziert oder wie kam es zu dieser extrem langen Pause?
Nee, es haben sich nicht immer wieder verschiedene Spieler infiziert, sondern es waren 8 Spieler plus einer aus dem Betreuerteam, die im Zeitraum von 5 Tagen, sage ich mal, in der Inkubationszeit als positiv getestet wurden. Und dann hatte das zur Folge, dass Spieler, die Symptome haben, durch das neue Konzept des DUSB Return to Sport, sich über einen Zeitraum erst erholen mussten. Also die mussten erst den negativen Test haben nach 2 Wochen, um dann noch weitere 2 Wochen erstmal sich wieder zu stabilisieren. Und bei Kardiologen wurde dann getestet, dass die Spieler wieder alle sportfähig sind. Und dadurch wäre auch möglich gewesen, dass der Arzt sagt, wenn die Tests schlecht ausfallen, dass sie Berufsverbot von 3 Monaten bekommen. Das ist zum Glück nicht passiert. Dadurch gab es dann die 6 Wochen die Pause. Und die Spieler haben auch nach diesen 6 Wochen waren die wieder im Training, aber haben trotzdem lange gebraucht, bis sie überhaupt wieder in ihrem Fitnessbereich sind, den sie vor der Quarantäne hatten.
Ja, 6 Wochen, das ist natürlich wirklich unfassbar. Und im kompletten März hat man kein einziges Spiel absolviert. Der März war natürlich auch der Monat, wo es noch die Olympia-Qualifikation gab, sprich eine kurze Pause. Aber trotzdem, das finde ich wirklich unfassbar. Und man hätte ja eigentlich meinen können, jetzt kommen die zurück und haben keine Chance. Weil wir reden hier, wie gesagt, nicht von 10 Tagen, 14 Tagen oder 3 Wochen, sondern wir reden von 6 Wochen und du hast es ja gerade sehr genau erklärt, man muss ja dann auch wieder fit werden. Man muss dann auch spielfähig sein. Man muss die Kondition haben für 60 Minuten. Aber dann guckt man auf die Ergebnisse und sieht, ist ja unglaublich, was diese Mannschaft macht.
Ja, das erste Spiel nach der Quarantäne war ja gegen den ASV Hamm-Westfalen am 9. April. Da haben die ganzen Spieler noch gar nicht mitgespielt. Also sie haben noch gar nicht mitgewirkt. Ich glaube, 2 saßen auf der Bank zumindest, aber waren längst nicht fit genug, um da richtig mitwirken zu können. Und dementsprechend war sehr überraschend, dass sie dieses Spiel dann nur mit 30-32 verlieren. Das war schon etwas, was alle überrascht hat, weil keiner wusste so richtig, außer vielleicht intern bei den Athletiktrainern und Physios, die sich um die Spieler kümmern, wie weit sind die Jungs. Und ja, das war ein weiter Weg. Und ich glaube, der eine oder andere ist bis heute nicht bei seinen 100%. Das ist aber auch gar nicht möglich, weil wenn man das sieht, dass man in der Sommervorbereitung 6 bis 8 Wochen auf jeden Fall braucht, ja, dann kann man damit jetzt auch rechnen. Und zumal dann diese Lungenprobleme dazu kamen, die ja trotzdem bei den Spielern auch da waren, dass die nicht ihre gewohnten Rhythmus gehen konnten beim Athletiktraining oder sonstigen Sachen.
Und gucken wir auf die weiteren Ergebnisse danach. Da hat man den VfL Gummersbach zu Hause geschlagen. Es gab ein Unentschieden. Ich glaube, da hat man sich dann doch ein bisschen drüber geärgert. Zu Hause gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf, gegen die HSG Konstanz. Dann aber ein Auswärtssieg bei Bayer Dormagen. In Gummersbach nur mit 2 verloren. Zu Hause Lübeck geschlagen. Und dann am gleichen Wochenende hat man in Lübeck gespielt. Da hat man dann mit 5 Toren verloren. Da ist dem TuS Ferndorf dann doch, glaube ich, ein bisschen die Puste ausgegangen. Ist auch eine lange Anreise gewesen. Aber ich finde, die Bilanz in diesen Spielen im April ist wirklich phänomenal. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, die ist eigentlich fast besser als die ganze Saison davor, ne? Also, als hätte die Quarantäne den Jungs eher gut getan. Das kann ich mir allerdings auch nicht ganz so vorstellen. Also, wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit dem Athletiktrainer Kevin John vom TuS Ferndorf, der erzählt hat, dass die Spieler erstmal vom Kopf her selbst verstehen mussten, dass sie nicht zum Beispiel beim Krafttraining dasselbe Gewicht wieder vornehmen konnten, sondern vielleicht nur die Hälfte, weil die Luft das einfach nicht zugelassen hat. Und dass sie beim ersten Mal, als sie in der Halle wieder waren, 5, 6 Stufen gelaufen sind und keine Luft mehr bekommen haben. Und bis man da wieder raus ist und das wieder funktioniert, umso mehr beeindruckt die Leistung, die die Mannschaft in den letzten Wochen gezeigt hat.
Haben denn jetzt die besagten Spieler, die so lange in Quarantäne gewesen sind, am vergangenen Wochenende bei diesem Doubleheader gegen den VfL Lübeck-Schwartau wieder komplett alle mitwirken können? Oder gibt es immer noch welche, die momentan noch nicht spielfähig sind?
Nee, der Kader ist, also Corona-bedingt ist er komplett. Der Kader ist jetzt so groß, dass immer, ich glaube, 1 oder 2 Spieler aussetzen müssen, weil man hat ja Nachverpflichtungen noch getätigt. Aber Corona-bedingt ist da keiner mehr, der jetzt nicht dann mindestens auf der Bank sitzt.
Das ist ja auf jeden Fall mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und mittlerweile steht der TuS Ferndorf auf dem 15. Tabellenplatz. Man hat sich hochgearbeitet. 1 Pluspunkt Vorsprung auf die HSG Konstanz, die auf dem 1. Abstiegsplatz steht. Was glaubst du denn, wird sich da tun in den nächsten Wochen, jetzt mal rein sportlich betrachtet? Ich habe das Gefühl, weil die Mannschaft eben so stark aus der Quarantäne gekommen ist, ich habe mir 2 Spieler auch angeguckt, dass sie, ja, ich will nicht sagen, jetzt locker den Klassenerhalt schafft, aber dieses positive Gefühl der letzten Wochen wird meines Erachtens dafür sorgen, dass es dann doch relativ souverän gelingen wird.
Ja, also die Qualität hat der Kader auf jeden Fall. Ich glaube, das ist unbestritten, das sagen auch viele andere Kollegen aus der Liga. Es ist so, dass die Mannschaft halt gestern bei dem Spiel gegen Schwartau echt platt war. Deswegen haben sie das da gestern auch mit 5 Toren verloren. Aber jetzt ist eine Woche Pause wieder, da kann man sich ein bisschen vorbereiten auf Dessau. Dann ist wieder eine englische Woche. Also man muss mal gucken, wie die Mannschaft mit diesem hohen Pensum umgeht, das ja immer noch vor ihnen liegt. Also es war ja nicht nur das Pensum, was jetzt hinter ihnen liegt, sondern das, was da auch noch kommt mit 12 Spielen bis zum 26. Juni. Also das sind ja immer noch ein Haufen und da darf immer noch nichts mehr passieren. Das kommt ja noch dazu. Es ist kaum mehr Platz, irgendwie noch einen Termin irgendwo hinzulegen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Von der Quotiententabelle her, wenn die angewendet werden würde, dann wären sie da schon ziemlich sicher. Und ich denke, normalerweise von der Klasse her schaffen sie das auch so sportlich, wenn die Saison zu Ende geführt werden sollte.
Ja, man hat ja dann auch im Juni 5 Heimspiele hintereinander. Also man spielt zum Abschluss der Saison beim TuS in Lübecke, aber davor zu Hause gegen Bietigheim, Emstetten, Wilhelmshaven, Hüttenberg und Dormagen. Und teilweise hat man diese Mannschaften ja auch schon geschlagen. Und im Vergleich mit Wilhelmshaven ist natürlich der Vorteil, Wilhelmshaven bekommt noch 4 Pluspunkte abgezogen am Ende der Saison. Aktuell beide Mannschaften mit 19 Zählern auf dem Konto und das ist definitiv ein Vorteil, gar keine Frage. Insbesondere, wenn man das direkte Duell gegen Ende der Saison für sich entscheiden sollte.
Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, dass man Emstetten hat, dann Wilhelmshaven und dann Hüttenberg. Das sind 3 Mannschaften, die mit in dem Abschiedskampf drin hängen und das sind so diese sogenannten 4-Punkte-Spiele, die du alle zu Hause hast und wenn du die gewinnst, dann sollte das mit dem Klassenerhalt auf jeden Fall reichen. Ich glaube aber und traue der Mannschaft auch zu, dass sie vorher schon das eine oder andere Spiel noch mindestens mit einem Unentschieden abschließt, wenn nicht sogar mit 2 Punkten.
Ja, das nächste Spiel gegen den Dessau-Roßlauer HV ist ja auch eins Minimum auf Augenhöhe. Dessau liegt aktuell auf dem 13. Platz, also auch nur knapp vor dem TuS Ferndorf. Kommen wir mal ein bisschen auf den Verein zu sprechen, weil das ist ja doch relativ interessant. Der TuS hat jahrelang in der dritten Liga gespielt und da gab es immer sehr, sehr viele Zuschauer. Alle haben gesagt, das ist eine fantastische Stimmung und das ist eine super Halle, weil das ist noch so eine charmante alte Halle und so ein bisschen oldschool, sage ich jetzt mal, aber tolle Zuschauer und bombastische Stimmung. Erklär uns mal ein bisschen dieses, ja, ich sag mal Phänomen TuS Ferndorf.
Ja, das größte Phänomen dabei ist, glaube ich, einfach, dass da fast mehr Zuschauer drin sind, gefühlt, als Ferndorf Einwohner hat. Und die spielen ja nicht in Ferndorf direkt, sondern in Kreuztal. Jetzt wurde da auch die Halle in der Pause um 324 Plätze, wenn ich da richtig informiert bin, erweitert hinter einem Tor. Jetzt wartet man natürlich so ein bisschen auf die Einweihung. Es gibt viele Fans des TuS Ferndorf, die sagen, ah, wir haben die Halle so noch gar nicht gesehen. Ja, das ist eben auch der Corona-Situation geschuldet. Aber die Stimmung da ist schon, es gibt ja so Hallen, da fährst du als Gegner nicht gerne hin, weil du einfach weißt, das ist eklig zu spielen. Und da gehört Ferndorf ganz klar dazu.
Und ja, sie haben ja auch ein sehr positives Image dadurch. Das kommt ja auch noch dazu. Und du hast es gerade gesagt, keine Auswärtsmannschaft ist gerne in Ferndorf. Und die Bilanz, insbesondere die Heimbilanz in der letzten Saison, war ja auch sehr, sehr gut. Und es gibt ja eine interessante Konstellation jetzt auch insbesondere am vergangenen Wochenende. Robert Andersson, den kennen ja viele, ehemaliger Bundesliga-Trainer auch gewesen, unter anderem beim HCR Lang und schwedischer Nationalspieler früher. Der ist der Trainer, also sehr prominent. Und sein Sohn, Julius Lindskog, der auch Andersson heißt, aber ich zum Beispiel in meinen Kommentaren sage immer Julius Lindskog, wenn er mit dabei ist, der ist der Sohn von Robert Andersson und die haben ja jetzt am vergangenen Wochenende miteinander gespielt. Er war in der vergangenen Spielzeit der MVP der zweiten Handball-Bundesliga. Also trotz eines so hochkarätigen Abgangs ist der TuS Ferndorf sportlich auch immer noch auf einem guten Weg. Wie macht das dieser Verein?
Ich würde jetzt so salopp sagen, mit guten Nachverpflichtungen. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Torben Matzken, der von den Füchsen Berlin für eine Saison nach Ferndorf gekommen ist, danach zu den Kadetten Schaffhausen in die Schweiz wechseln wird, wohl bei den Füchsen keine Aussicht auf Spielzeit gesehen hat und dann Ferndorf eben zugeschlagen hat sozusagen. Und der ist schon ein wichtiger Baustein als Spielgestalter. Dazu hat man mit Josep Eres auf Rechtsaußen einen super starken Außen, der für viele Tore sorgt. Dazu hat man vor Ende der Transferperiode noch von Schalksmühle aus der dritten Liga die Chance gehabt, Christopher Klaßmann zu verpflichten. Ein Spieler, der auch vorher schon mal in Ferndorf war und so auch die Mannschaft kannte. Und man hat von Balingen-Waldstätten Niklas Diebel ausgeliehen, der auch jetzt immer besser reinkommt und eine unheimliche Stütze für die Mannschaft ist. Und ich glaube einfach, dieses Kollektiv dieser Mannschaft, es wird in Ferndorf wird großgeschrieben, Familie TuS. Und das habe ich in den letzten Wochen schon sehr da mitbekommen und gelernt, dass das da wirklich gelebt wird. Und das überträgt sich auch ein großes Stück auf die Mannschaft.
Aber die Familie wird ein klein wenig größer, um es mal so zu formulieren, denn ab Sommer gibt es zum ersten Mal einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Also der Verein sorgt auch dafür, dass man sich auf eine breitere Basis aufstellt.
Ja, Ziel davon ist klar die Etablierung in der zweiten Liga, dass man das hinbekommt. Und ich finde von der Qualität des Kaders, man muss mal sehen, wie der Kader dann nächste Saison genau aussieht. Es gibt schon ein paar Neuverpflichtungen, die verkündet worden sind. Ist noch die Frage, inwieweit das auf der Abgangsseite dann aussieht. Dann muss man mal sehen. Also die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, sich zu etablieren in der zweiten Liga. Und ich glaube, wenn diese ganze Corona-Situation nicht gewesen wäre, würde die Mannschaft vielleicht auch ganz woanders stehen, weil die Qualität vom Kader her eigentlich nicht dem Tabellenplatz entspricht. Das trifft ja aber auch auf die eine oder andere Mannschaft in der zweiten Liga ebenso zu. Das ist einfach der Enge dieser Liga geschuldet und dass da jeder jeden schlagen kann mit dem neuen Geschäftsführer ab dem 1.7. geht man da natürlich dann einen weiteren Schritt, sich zu, ja, ein Stück weit zu professionalisieren.
Und das kann sicherlich dem Verein nur gut tun, da bin ich absolut von überzeugt. Ich glaube auch, mehr Hauptamtlichkeit auch in der zweiten Handball-Bundesliga ist dringend vonnöten. Es gibt natürlich einige Vereine, die sehr professionell aufgestellt sind, aber die sind eher im oberen Tabellendrittel zu finden. Jonas, herzlichen Dank für diesen Einblick, was den TuS Ferndorf angeht. Wir kommen dann zum letzten Teil der heutigen Ausgabe, nach einer kurzen Pause, noch das Interview der Woche. Wir kommen zum ersten Interview der Woche nach 4 Wochen Pause. Kreisab ist wie gesagt ja zurück, Gott sei Dank. Und wir haben eben schon gesprochen über die MT Melsungen und den TuS Ferndorf. Also wir waren unterwegs in der ersten Liga und in der zweiten Liga. Und auf dieses Interview freue ich mich sehr, denn ich wusste nicht, wie gut spricht er überhaupt noch Deutsch. Aber wir haben jetzt schon 10 Minuten miteinander gesprochen und ich merke, auch nach langer Zeit ist sein Deutsch immer noch sehr gut. Wir gehen nach Frankreich in die Lidl Star League und in die Champions League gleichzeitig, denn seine Mannschaft steht im Viertelfinale und ist zwar Außenseiter gegen Telekom Westbrem, aber wer weiß, sie waren auch Außenseiter gegen Kielce und sind trotzdem weitergekommen. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Roch Filio. Bonjour.
Hallo. Wie geht's?
Gut, danke, denn ich freue mich wirklich, dass du mit dabei bist und das ist natürlich immer schön, wenn man Spieler aus dem Ausland auch mit dabei hat. Es ist schon lange her, dass du in Deutschland gewesen bist. 2006, glaube ich, bist du nach Münster gegangen, also zur TSG Münster, nicht Münster Nordrhein-Westfalen, sondern ein kleiner Ort in Hessen. Wie war das für dich damals? Wie kam das mit dem Kontakt zustande und war das für dich auch ein kleines Abenteuer?
Ja, doch. Erstmal, ja. Ich werde Deutsch sprechen, ja, und ich hoffe, dass mein Deutsch immer noch okay ist, ne? Ja, in Münster, das war ein kleines Abenteuer. Also eigentlich, ich wollte immer in Deutschland spielen, ja. Und als ich jung war, in jungen Nationalmannschaft, wir hatten gegen Deutschland gespielt. In jungen, du spielst viel gegen Deutschland, ja. Wir schlagen uns ziemlich viel, ja. Und ja, damals, das war mein Jahrgang, gab viele gute Spieler. Und wir hatten in Deutschland gespielt und das hatte mir damals richtig gefallen, ja. Und ich habe mir immer gesagt, ja, wenn ich diese Möglichkeit habe, in Deutschland zu spielen, dann werde ich das machen, ja. Und ich war in Frankreich und damals, ich habe noch mit Volker Michel gespielt und wir haben den gleichen Berater und ich habe ihn gefragt, ob er Möglichkeit für mich in Deutschland hatte und das war ziemlich spät, so, das war gar, es gab keine erste Liga-Möglichkeit. Dann hat er mir gesagt, ja, ich habe eine zweite Liga und für mich, das war schon ein Risiko, aber ich habe gesagt, okay, kein Problem, dann gehe ich, werde ich gut spielen und dann mache ich nur ein Jahr und dann versuchen wir in Bundesliga zu spielen. Und das hat für mich gut geklappt. Ja. Münster war ein kleines Verein, aber die Leute waren richtig nett und haben mir schön geholfen und das war richtig gute Zeit.
Dann bist du nach Balingen gegangen und jetzt wundere ich mich, also es muss doch für einen Ausländer fast unmöglich sein, Rolf Brack zu verstehen.
Also Balingen, das war top. Also natürlich am Anfang mit Rolf war ein bisschen schwer, weil Rolf ist Rolf, aber trotzdem, er hat mir viele Sachen beigebracht, ja. Und ich hatte 2 Angebote, es war Minden und Balingen. Und Balingen war näher von Frankreich. Und ich war auch dort trainieren und die Mannschaft, die war toll. Also, Mannschaft war super. Ich habe noch dort Freunde, das war junge Mannschaft, nette Kerle. Und deswegen habe ich mich für Balingen entschieden. Und als ich dort unterschrieben hatte, ich hatte Kollegen, die haben gesagt, viel Glück in Balingen, ne?
Aber es hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Du bist 3 Jahre dann geblieben und dann bist du nach Nord gegangen, 2010. Und es gab zwischendurch mal einen Wechsel von dir nach Toulouse, aber da gab es dann kein Geld mehr und dann bist du in Nord geblieben. Bist du jetzt eigentlich froh, dass du nicht nach Toulouse wirklich gegangen bist, sondern dass du eigentlich seit 2010 das Gesicht von Nord geworden bist, so ein kleines bisschen?
Ja, das war eigentlich ein Zeichen des Lebens, wie man das sagt, ja. Das war eigentlich, ich bin gegangen, weil Toulouse war die Stadt von Nationaltrainer, ja. Und ich hatte immer dieses Willen, in Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, dann habe ich mich für Toulouse entschieden, obwohl ich wäre gerne in Nord geblieben, aber das hatte nicht geklappt für ein paar Monate. Und zum Glück gab es dieses Geldprobleme in Toulouse und Nord und ich, wir waren froh eigentlich, ja, weil das hat direkt geklappt. Also sobald gab dieses Geldprobleme, hat Nord zurückgerufen, weil auch die hatten auch Probleme in Abwehr und ja, das ist so, das ist Leben und ich glaube, das war richtig.
Aber das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. Du hast ja nie für die französische Nationalmannschaft gespielt. Du hast für die Junioren und die Jugend gespielt. Das hast du eben ja auch erklärt. Du kommst eigentlich, also du bist geboren in Benin, hast aber einen kongolesischen Pass auch. Du hast dann 2012 bei der Afrikameisterschaft gespielt. Wie kam es dazu? Und hast du auch damals mit Claude Onestar gesprochen, wie deine Chancen stehen? Weil gute Abwehrspieler kann man normalerweise eigentlich immer gebrauchen.
Ja, aber also für Nationalmannschaft, also Frankreich, das war immer ein Ziel. Also das ist Ziel von jeder Spieler. Also jeder Franzose will in Nationalmannschaft spielen. Aber leider hat das für mich nicht geklappt, obwohl ich viermal bester Abwehrspieler der Liga war. Das hat nicht geklappt. Dann ist okay. Also 2012, ich war noch jung. Und du willst immer international spielen. Dann habe ich ein Spiel gemacht in African Cup. Und dann habe ich nicht mehr gespielt, weil habe ich mich voll auf meine Karriere für Nantes konzentriert. Und ich glaube, ich habe recht gehabt.
Ja, das kann man ja sagen. Du bist nämlich mittlerweile ja auch schon 39 Jahre alt, beziehungsweise wirst in diesem Jahr 39, so ist es richtig, also 38 Jahre alt. Und dass du so lange spielen kannst, ist vielleicht auch ein Grund, weil du eben nicht in der Nationalmannschaft gespielt hast und diese Belastung dann, diese zusätzliche Belastung nicht hast. Lass uns ein bisschen noch über deinen Verein sprechen. Wir haben ja vor Beginn des Interviews schon über deinen Verein gesprochen und natürlich auch ein bisschen über Corona. Du hast gesagt, das ist ein großes Problem, dass ihr keine Zuschauer habt. Du vermisst die Zuschauer sehr.
Ja, natürlich. Ja. Ich vermisse die Zuschauer, wir vermissen die Zuschauer. Und ich glaube, jeder in der ganzen Handballwelt vermisst man die Zuschauer. Und in Nantes, die sind wichtig für uns. Die sind wichtig für uns. Das ist ein Teil, die sind ein großer Teil von unseren Ergebnissen. Und jetzt versucht man, sich zu gewöhnen ohne Zuschauer. Aber das ist trotzdem schwer, weil hier in Nord, wir haben die beste Fans der Liga und die beste Fans der Welt. Also, die sind super. Die sind viel zu geil. Also, das ist top. Ja, die Ultras, Supporter Ultras. Und ich bin, sagen wir mal, Patenonkel, sagt man das?
Ja, das kann man so sagen. Pate, ja.
Ja, ich bin der Gottvater, Patenonkel von unseren Fans. Und ja, die helfen uns. Die machen viel, viel, viel. Und ja, das ist natürlich schwer, ohne Zuschauer zu spielen. Weil, also für Motivation, Stimmung, für alles. Also, man spielt Handball für uns, aber auch für die Leute. Ja. Also, natürlich, wenn du auf dem Spielfeld bist, du versuchst, dich zu konzentrieren. Ja. Aber ja, das ist ein bisschen schlecht.
Habe ich dich richtig verstanden, dass eure Mannschaft größere Probleme hat, ohne die Fans zu spielen, als vielleicht Chambéry oder Dunkerque?
Ja, ich denke schon, ja. Weil, weißt du, wir sind ja gewöhnt, ja, diese achten Mann zu haben, ja. Und wenn du im Spiel bist und du hast Probleme, dann kriegst du diese Kraft von den Zuschauern, ja. Normalerweise ist wie in Balingen, also in Balingen, das war die Hölle Süd, ja. Und hier ist auch die Hölle West, würde ich sagen. Ja. Jeder weiß, wie die Stimmung in Nord ist. Und ich denke schon, dass für Mannschaften, die gewöhnt sind, nicht so viele Zuschauer zu haben, also jetzt mit Corona, das ist für den kein Wechsel. Ja. Aber für uns, das war am Anfang, das war sehr schwer. Das war sehr, sehr schwer. Und jetzt, ich denke auch, dass wir Punkte verloren haben, wegen das, denke ich mal.
Ja, ich halte das auch für sehr realistisch. Wir haben ja in der Bundesliga auch ein prominentes Beispiel am Anfang der Saison gehabt, den SC Magdeburg. Eine Mannschaft, die sehr lebt auch vom Publikum und viel Energie auch bekommt. Und das haben wir hier in der Sendung schon häufiger besprochen, dass sich das natürlich auch auswirkt auf die Ergebnisse. Ich denke, das ist auch ganz normal. Du hast natürlich ja vor vielen Jahren in der Bundesliga gespielt, aber trotzdem, was ist denn der größte Unterschied eigentlich zwischen der Bundesliga und der Liga in Frankreich?
Wie würde ich das sagen? Also, Bundesliga ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer, in Bundesliga zu spielen. Obwohl das jetzt in Frankreich ist, wir haben eine sehr gute Meisterschaft, ja. Obwohl Paris Erster ist, aber wir haben eine gute Meisterschaft. Aber in Deutschland, ich denke schon, dass viele Mannschaften können sich schlagen. Also, ich weiß nicht, ob ich das gut gesagt habe, aber also, das ist möglich. Also, in Balingen, wir haben, obwohl das Kiel war, wir haben schon Kiel geschlagen. Also wir haben Kiel geschlagen. Wir haben, ich glaube, in meinen 3 Jahren, wir haben fast alle Mannschaften schon geschlagen. Weißt du? Und jetzt in Frankreich, ich würde sagen, es gibt wenige Chancen, dass zum Beispiel Paris Bayern der Letzte verliert, würde ich sagen. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie das ist jetzt, aber ja, ich gucke immer noch ein paar Ergebnisse und das ist möglich, dass ein von den Top 3 oder 4 verliert bei letzten 4, oder? Ist das immer noch so?
Ja, also wir haben ja gesehen vor ein paar Wochen, dass zum Beispiel die SG Flensburg-Handewitt bei TuS Essen nur mit einem Tor gewonnen hat. Das hätte niemand vorher gedacht. Und beim Spiel dann von TuS Essen kurz später gegen den THW Kiel war es auch relativ lange, relativ knapp. Also von daher, da hast du schon recht, das ist in Deutschland natürlich sehr, sehr speziell.
Ja, aber was sicher ist, dass in Deutschland also Stimmungen, die sind überragend. Also das hat mir immer gefallen, dass ich habe das immer geliebt. Also in Deutschland, überall du gehst, also in der Liga, du gehst irgendwo spielen, gibst wieder Zuschauer. Also die lieben Handball, muss man das sagen. Also das ist was klar. Also weil in Frankreich gibt's natürlich tolle Arena und mit Zuschauern, aber nicht so viel als in Deutschland. Also in Deutschland, das ist ich freue mich immer, wenn wir in der Gruppe deutsche Mannschaften haben, weil das super ist. Ich war traurig, als wir haben Kiel gehabt, also Kiel Champions League. Ich habe mich so gefreut, also wenn wir unsere Gruppe, ja, dann Kiel, Westbrem, Wasser, aber Kiel, Westbrem, sogar für Kiel und Westbrem, wir hatten uns gefreut, also in dieser Arena zu spielen, ne? Das war super. Das war ohne Zuschauer oder mit sehr wenig.
Ja, ich glaube in Kiel, das war das erste Heimspiel von Kiel in dieser Champions League Saison. Da hatte ich die Gelegenheit, das für DAZN auch zu kommentieren damals. Da habt ihr ja gewonnen, spektakulär, auch sehr souverän und verdient. Aber ich meine, 2000 Zuschauer wären, glaube ich, dabei gewesen, also nicht so viele. Aber, und das ist ja jetzt anders im Viertelfinale, in Westbrem werden wieder Zuschauer mit dabei sein. Alle, die geimpft sind und die genesen sind, dürfen in die Halle kommen. Das heißt eventuell eine volle Halle. Aber Rock, das ist für euch auch ein sportlicher Nachteil.
Genau, also muss man ehrlich sein. Und ich sag, also mit dieser Covid, das ist ein Vorteil für Auswärtsmannschaft. Ich bin mir sicher. Also ich habe gewusst, zum Beispiel, wir haben in Kielce gewonnen. Vielleicht hätten wir das auch mit Zuschauern gemacht. Aber ich glaube, das war für uns ein Vorteil, weil wir haben gewusst, weißt du, nach dem Hinspiel, wir haben gesagt, ja, okay, wir können dort gewinnen und du hast nicht dieses Druck, weißt du, von den Zuschauern. Die Schiri haben nicht diesen Druck von Zuschauern auch. Ich weiß nicht, aber muss man vielleicht zählen, wie viele Auswärtsmannschaften gewinnen, weißt du, weil das ist jetzt, die Chancen sind 15-15 für mich, wenn du auswärts spielst gehst. Und jetzt in Westbrem, ja, wenn sie volle Halle haben, ja, das ist für uns ein Nachteil. Aber ja, wir können trotzdem dort gewinnen, ne?
Ja, also ich denke nicht, dass ihr chancenlos seid, aber ich finde, wie du auch sagst, und das war ja auch meine These, das ist schon ein Nachteil. Denkst du, das ist unfair eigentlich jetzt mitten in der Saison, dass eine Mannschaft wieder Zuschauer haben darf?
Ja, ein bisschen muss man ehrlich sein, weil guck mal, wir, also in Frankreich, die Regeln sind Ende Mai, glaube ich. Wir spielen zu Hause gegen Westbrem am 12. oder 13. Und ich glaube, das war am 19. oder 20. darf man Leute in der Halle haben, ich glaube vielleicht 800 Zuschauer, irgendwas. Ja, also so, unser Spiel, die Halle wird leer. Und du gehst in Westbrem und dann haben sie volle Halle. Ja, das ist schon ein Unterschied, ja. Weil du weißt, wenn du gegen bessere Mannschaft spielst, du brauchst etwas mehr. Du brauchst Druck, du brauchst mehr Motivation, du brauchst mehr Stimmung, um zu gewinnen. Weil wenn die Mannschaft von Anfang an besser als deine Mannschaft ist, dann deine Chancen sind schon wenig. Aber du mit Zuschauer, mit Wiel, mit anderen Sachen, dann hast du Chancen.
Ja, das sehe ich genauso. Ich habe komplett deine Meinung und ich glaube, da haben wir jetzt eben ja auch schon drüber gesprochen, gerade vor eurer Mannschaft, mit euren Fans macht das einen großen Unterschied aus. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Einmal natürlich, wir haben es eben schon gesagt, du bist nicht mehr der Allerjüngste, spielst immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber wie lange möchtest du noch spielen und ist es dir wichtig, auch noch weiter zu spielen, damit du dich richtig von Zuschauern verabschieden kannst?
Ja, also ich hoffe, mein Vertrag läuft dieses Jahr aus und ich rede mit meinem Präsident, weil eigentlich ich will noch ein Jahr spielen und dann aufhören, weil also ich habe keinen Bock jetzt aufzuhören. Ja, das wäre ein bisschen nicht traurig, aber jetzt ohne Zuschauer. Dieses Jahr war wirklich schwer. Für jede, glaube ich. Also dieses Jahr war schwer und das ist jetzt mein 11. Jahr hier in Nord. Und ja, also mal schauen, vielleicht ein 12., um sich richtig zu verabschieden. Ja, das wäre schön. Mal schauen, jetzt, wir wissen noch nicht, wenn ich dieses Jahr aufhören muss, werde ich aufhören, ja. Ich habe viele Angebote gehabt, ja. Aber ja, ich glaube, ich will nur ein Jahr spielen, aber wenn ich ein Jahr spielen muss, dann muss ich noch sein.
Ja, ich glaube, das ist auch richtig, wenn man so eine Art Vereinslegende oder Vereinsikone ist, dann bin ich der Meinung, sollte man auch bei dem Verein aufhören und nicht noch den Verein 20 Mal wechseln. Ich würde gerne als letzte Frage noch wissen, wie viele Mittagessen hat dir eigentlich Kirill Lazarov schon bezahlt, damit du in der Abwehr die ganze Drecksarbeit machen musst und er sich schön ausruhen kann?
Ich muss ihn mal fragen. Na, okay, ist ein toller Kerl. Also, der ist sehr, sehr toller Kerl. Er ist ein Handballlegende. Also, aber wir haben viel Spaß hier in der Mannschaft und also das ist sein drittes oder viertes Jahr. Viertes oder fünftes Jahr, ich weiß nicht mehr, seit wann er in Nord ist. Aber wirklich, also mit so einem Spieler, du lernst immer. Also ich bin überrascht von seinem Spiel, alle seine Handballmöglichkeiten. Also der Typ ist eine Legende. Und ich bin stolz und froh, ihn als Freund zu haben und dass er auch in unserer Mannschaft spielt, weil der Typ einfach eine Legende ist. Nach unserem Spiel in Kielce, nach unserer Quali für Viertelfinale, habe ich gelesen, dass der Typ das 15. Mal im Viertelfinale war. Das ist unglaublich. Also wir haben in unserer Mannschaft Spieler, die nicht mal 17 Champions League-Spiele haben. Weißt du, das ist unglaublich. Also ich denke schon, dass er noch nächstes Jahr spielen wird. Ja, und dann darf man noch im nächsten Jahr seinen tolle Qualität zu genießen, ja.
Ja, dass die Zuschauer das genau wie bei dir in der Abwehr auch nochmal ein Jahr genießen dürfen. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und ich habe gelesen, dass er 250 Champions League Spiele absolviert hat. Das ist natürlich auch unglaublich. Und ich finde auch, er passt auch gut zu eurem Verein. Und das wäre vielleicht auch schön. Vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Es gibt natürlich auch Gerüchte, dass er den Verein verlässt. Aber es ist immer schön, wenn gute Handballspieler lange Handball spielen. Das ist meine Meinung. Und was ich auch sagen kann ist, dieses Interview hat mir genauso viel Spaß gemacht, wie ich das vorher erwartet habe. Merci beaucoup, Rock, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, das war auch mit Deutsch überhaupt gar kein Problem. Und bevor ich dich aber endgültig verabschiede, du wolltest noch etwas loswerden.
Ja, ich muss natürlich alle meine Ballingen-Freunde grüßen. Ja, ich habe noch viele Freunde in Deutschland. Ja, und wenn sie mich hören, dann natürlich, ich denke viel an den. Und ja, ich grüße sie mit viel Herz.
Das ist ein schöner Gruß gewesen noch zum Abschluss. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Balinger auf jeden Fall zugehört hat. Also nochmal vielen Dank, Rock. Und ihr wisst es ja, wo ihr alle Informationen findet über Kreisab auf den sozialen Medien. Facebook.com/Kreisab, Twitter @kreisab.de sowie Instagram Hashtag und Accountname Kreisab. Und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder, wenn es nicht wieder schief läuft mit Corona. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es doch bis zum Saisonende klappen wird. Also bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.